Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte einfach nochmal beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Und danke, dass du einfach jeden Gottesdienst in dieser Stadt heute segnest. Danke, dass du die Stadt Bremen siehst, Herr, und die Menschen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen einfach begegnest, Herr, auch jetzt im Wort, dass du uns stärkst, auferbaust, dass du uns veränderst, Herr, dass wir Trost bekommen, dass wir Hoffnung bekommen, Herr. Danke, dass du, wie wir gerade gesungen haben, du bist größer und du stehst über alles andere. Und danke, dass wir einfach hier zusammen sein dürfen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das lebendig machst, Herr, und mir Gnade schenkst. Amen. Amen. Ja. Genau, wir treffen uns wieder unter gewissen Umständen, aber wir wollen trotzdem Gottes Wort hören und ich habe heute ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist so ein Thema, was überhaupt elementar ist für uns als Christen oder auch für Menschen, ja, die Jesus noch gar nicht kennen. Und zwar das Thema lautet heute tief verwurzelt. Bist du tief verwurzelt? Genau. Und wir wissen ja, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es verändert unser Denken. Es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und das, was, ja, es bestätigt das, was der Geist Gottes eigentlich unseren Herzen hineingibt. Und ich denke, wenn du das, was ich heute sage, wenn du das für dein Leben nimmst, dann hoffe ich und bete ich. Und dann wirst du vielleicht in ein paar Monaten, vielleicht in ein paar Jahren sagen, diese Predigt heute am 28.11. hat mein Leben wirklich verändert. Diese Predigt hat meine Beziehung zu Gott oder meine Sichtweise zu Gott verändert. Und ich bin einfach dankbar, dass ich da in diesem Gottesdienst war. Und deswegen möchte ich dich herausfordern, dass du dein Herz öffnest und genau zuhörst und einfach auch hörst, was Gott dir heute Morgen, der Heilige Geist, sagt. Und zwar, Jesus nachzufolgen, Gott zu kennen, ihn zu lieben, bedeutet nicht nur, dass ich in eine Gemeinde oder in eine Kirche gehe. Ja, ich denke, da sagt ja alle Amen dazu. Christsein heißt nicht, ich gehe in eine Kirche, ich gehe in eine Gemeinde und dann bin ich Christ. Wahrscheinlich hast du Jesus dein Leben anvertraut. Viele von euch sind heute Morgen hier, die kennen Jesus und du bist ein Kind Gottes geworden. Und in dem Moment, wo ich zu Jesus komme und von neuem geboren werde, ist es nicht so, dass Gott mir einen neuen Termin in der Woche einträgt. So nach dem Motto, am Sonntag von 10.30 Uhr bis 12 Uhr bist du bitte immer im Gottesdienst in der Gemeinde oder in der Kirche. Also am Montag bin ich, vielleicht habe ich meinen Sporttag, wo ich ins Fitnessstudio gehe oder mich zum Walken treffe mit Freunden. Dienstags bin ich im Rommi-Club oder im Skat-Club. Mittwochs, keine Ahnung, oder zum Dartspielen. Mittwochs habe ich eine Pause, donnerstags habe ich meinen Spielenachmittag oder ich gehe in die Volkshochschule. Dann kommt das Wochenende und am Sonntag bin ich immer im Gottesdienst. Christsein bedeutet, du hast dein Leben Jesus anvertraut und er ist wirklich der Herr über deinem Leben. Und das Ding ist, er verändert unser Leben Schritt für Schritt. Er schenkt uns Heilung, Wiederherstellung, aber er zeigt uns auch konkret durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist, was er möchte. Und das Ding ist einfach, wir sollten aufhören, einfach nur in die Gemeinde zu gehen oder in die Kirche zu gehen. So wie wir zu jeder anderen Veranstaltung gehen. Das meine ich damit. Wir sollten aufhören, einfach nur in eine Veranstaltung zu gehen. Stattdessen sollten wir gepflanzt sein. Oder anders gesagt, wir sollten tief verwurzelt werden. Nur dann erleben wir Wachstum. Nur dann erleben wir eine Entwicklung und eine Entfaltung und bringen letztendlich auch Frucht in unserem Leben. Und wenn wir Frucht bringen, dann geht es mir so, ich denke, es geht dir genauso, wenn du Frucht bringst, also wenn du ersiehst, dass Gott durch dein Leben etwas tust, hey, dann erlebst du Freude, dann siehst du einfach, Gott hat mich schon verändert und indem ich Frucht bringe, werden auch andere Menschen berührt und verändert. Und das ist das eigentlich, was Gott möchte. Und Frucht bringen bedeutet, dass Dinge in meinem Leben passieren, in meinem Alltag, dass ich Gott erlebe und dass auch andere Menschen durch mich Gott erleben. Vielleicht auch nur ganz klein, aber es soll immer mehr werden. Und das ist das, was Gott von uns möchte. Und das will ich, das willst du auch. Weil das wirkt der Heilige Geist in uns. Weil wenn das nicht passiert, dann hören wir irgendwann auf, wirklich Jesus nachzufolgen. Dann gehen wir noch zur Gemeinde, dann gehen wir vielleicht in die Kirche, weil uns der Terminplaner daran erinnert. oder aus Gewohnheit, aus Routine oder weil es von uns erwartet wird. Aber das möchte Gott nicht. Und dieses Brennen, dieses Verlangen, diese Leidenschaft, diese erste Liebe zu Jesus nimmt ab. Und sie wird drastisch weniger. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob du so Menschen kennst, irgendwann gehen dann diese Leute nur noch an Ostern und an Weihnachten in den Gottesdienst und manchmal vielleicht gar nicht mehr. Und das macht keinen Sinn, oder? Es macht einfach keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen kennst. Ich will nur sagen, ich bin kein Stück besser. Ich selber muss auch aufpassen. Und mir wird es genauso gehen, wenn ich nicht verstehe und erlebe, dass Gott mich pflanzen möchte, dass Gott mich eigentlich gepflanzt hat, beziehungsweise mich einpflanzen möchte. Und deswegen ist mein Thema heute, sei gepflanzt. Sagt mal alle, ich will gepflanzt sein. Ja, ich will nicht nur in die Gemeinde gehen, oder in die Gemeinde zu gehen ist nicht dasselbe wie gepflanzt zu sein. Ich will das niemand unterstellen, aber es ist mir einfach wichtig auf dem Herzen. Und wir lesen Psalm 92, im Alten Testament lesen wir folgenden Text, im Vers 13, Psalm 92, Vers 13. Da heißt es, wer Gott liebt, der gleicht einer immergrünen Palme. Er wird mächtig wie eine Zeder auf dem Libanongebirge sein. Und die neue Genfer Übersetzung sagt es ein bisschen anders. Da heißt es, alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn, dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Und selbst im hohen Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft und haben immergrüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels, kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Der Text sagt, hey, da ist im Hintergrund übrigens eine große Zeder, die kommt gleich nochmal als Einzelbild, eine große Zeder. Der Text sagt, wenn du Gott liebst nach seinem Willen und ihm nachfolgst in seinem Wort und danach handelst, dann bist du gepflanzt und wirst tief verwurzelt im Herrn. Das sagt diese Textstelle. Wenn du gepflanzt und tief verwurzelt bist, was passiert dann? Normalerweise, dann blüht das Leben. Selbst wenn du vielleicht schon älter bist oder sogar schon sehr alt bist heute, weiß ich ja nicht. Und die Frage ist, wie kann das sein? Ich sage dir, bei Gott ist alles möglich, aber Gottes Wort verspricht es uns. Vielleicht kennst du ältere Menschen, also ich kenne ältere Menschen. Ich kenne ältere Menschen, die Jesus lieben und die noch voller Kraft sind. Sie sind vielleicht körperlich schwach, vielleicht sind sie auch krank oder vielleicht sind sie schon gebrechlich. Aber wenn du ihr Leben siehst oder wenn du ihre Augen schaust, dann siehst du einfach, da ist Jesus. Ja? Und die Frage ist heute Morgen, ja, wie geht es uns? Wie geht es dir? Wie geht es mir? Wie geht es dir, Andreas? Wenn mich jemand heute Morgen fragen würde, würde ich sagen, normalerweise sage ich nicht, ich blühe. Ich sage eher vielleicht, ich glühe. Wenn ich auf dem Fahrrad gewesen bin, Sport gemacht habe, dann leuchten meine Ohrläppchen im Winter. Ne? Dann glühe ich eher, anstatt dass ich blühe. Aber ich sage dir, glühe nicht, sondern hoffentlich blühe ich und das immer mehr. Und dass ich immer mehr zu einer immergrünen Palme werde und dass ich wie eine mächtige Zeder auf dem Libanon bin. Ich drücke damit Folgendes aus. Ich drücke damit aus, hey, es geht mir extrem gut in Gott, in Jesus. Ich stehe voll im Saft. Ich weiß, dass da draußen Herbst ist und ich weiß, dass der Winter kommt und ich weiß auch, dass bei vielen Menschen bereits Herbst ist. Und dass Corona vielleicht am Wüten ist und die Menschen wieder Angst haben und noch mehr Angst bekommen. Und ich sage auch, in mir sind auch Ängste und vielleicht auch bei dir, aber die verwurzelt sind im Herrn, die gepflanzt sind in Gott, die haben trotzdem Probleme, sage ich mal, oder Alltagssorgen, aber sie haben grüne Blätter. Und obwohl bereits Herbst ist, ja, haben sie trotzdem ihre Blätter. Und viele andere, die das nicht haben, haben ihre Blätter bereits verloren. Und ich will einfach sagen, Dinge brechen auf. Dinge verändern sich, wenn du da drinne bist. Und ich weiß einfach, ich habe Frieden. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen Frieden hast. Aber ich weiß in der Tiefe meines Herzens, dass ich geliebt bin von Gott. Und ich weiß auch, dass alles um mich herum, das sehen wir ja, sehe ich auch in meinem eigenen Leib, es ist am Schrumpfen und am Verwelken, ja? Aber trotzdem wachsen wir und je länger wir mit Jesus unterwegs sind, wachsen wir im Herrn und werden innerlich stark, auch wenn unser äußerlicher Leib, wie Paulus es sagt, glaube ich, verfällt. Das ist das, was Psalm 92 ausdrückt. Zedernholz. Ich habe mal geschaut. Zedernholz ist eigentlich sehr, sehr wertvoll. Die Zeder, also ich kann noch mal weiterschalten. Ja, die Zeder, die ist sehr groß. Es gibt kleine, große Zedern. Aber Zedernholz ist an sich sehr, sehr wertvoll. Es ist sehr robust und es ist eigentlich ein Hammerholz, weil die Zeder besondere Eigenschaften hat. Ihr wisst, der König Salomo im Alten Testament, er hat sehr, sehr viel Zedernholz im Tempel damals verbauen lassen. Und es heißt, ich habe mal geguckt im Internet hier, trotz seiner hohen Festigkeit ist das Holz der Zeder ein relativ leichtes Holz, das sich auf natürliche Weise vor äußerlichen Einflüssen schützt. Und Schädlinge und Pilze haben bei diesem Baum eigentlich keine Chance, weil dieser Baum hat in sich ätherische Öle und dadurch ist es so, dass das Holz sich selber gegen Verwitterung schützt, indem es eine, wie heißt es, eine graue Patina an der Oberfläche bildet. Und die meisten Tischler entscheiden sich gerne für Zedernholz, weil es erstens leicht zu bearbeiten ist, es hat eine außergewöhnliche lange Lebensdauer und es hat sogar isolierende Eigenschaften. Und es heißt hier, wer Gott liebt, der gleicht einer immergrünen Palme. Er wird mächtig wie eine Zeder auf dem Libanongebirge sein. Das heißt, du siehst gut aus. Hey, du riechst sogar gut, ne? Wie diese Zeder. Hey, du bist sogar robust, weil du Gott liebst. Und wenn wir das tun, dann gleichen wir dieser Zeder oder einer immergrünen Palme. Du wirst Kraft haben, du wirst Bestand haben und selbst wenn Stürme in deinem Leben kommen, hey, du bist gemacht, die Zeder ist dafür gemacht, diese Dinge auszuhalten. Stichwort immergrüne Palme. Ihr wisst, am Palmsonntag kommt Jesus in Jerusalem reingeritten. Was machen die Menschen? Es heißt im Johannes 12, sie nehmen Palmzweige in die Hand und sie fangen an, den König der Herren zu begrüßen. Sie fangen an, die Palmzweige hochzuheben, zu wedeln und sie rufen laut, Hosianna, gelobt sei Gott, gesegnet sei der oder sei er, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und Palmen stehen für Sieg und Triumph. Das heißt, eine immergrüne Palme, ja, da bist du siegreich und du hast Triumph. Und in Jesus dürfen wir siegreich sein. In Jesus dürfen wir ein Überwinder sein. Und Gott will sagen, hey, das wünsche ich dir für dein Leben. Zurück zum Bibeltext. Wer wird das erfahren, was hier beschrieben steht? Menschen, die in eine Gemeinde einfach nur gehen, werden das so nicht erleben. Das Versprechen lautet nicht, du gleichst einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf den Libanon, wenn du eine Gemeinde oder eine Kirche besuchst. Die Schlachterübersetzung sagt es sogar noch ein bisschen krasser oder ein bisschen deutlicher. Sie sagt, die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Die werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Und dann kommt es, selbst im hohen Alter und so weiter, haben sie voll Kraft und stehen im vollen Saft. Und meine Frage an uns ist heute Morgen an dich und auch an mich ist, meine Frage ist, oder die ich mir gestellt habe, erleben wir das in unserem Leben? Erleben wir das, was hier beschrieben ist? Erleben wir das? Ist eine gute Frage, ne? Ist eine ehrliche Frage und ich denke, die dürfen wir uns auch stellen. Und ich will damit sagen, du kannst errettet sein und den Herrn lieben und kennen, aber das heißt auch lange nicht, dass du gepflanzt bist. Und wenn du vielleicht dein Leben oder auch mein Leben, wenn ich es anschaue, da muss ich ehrlich sein, dann muss ich sagen, Herr, blüht es in meinem Leben oder nicht? Habe ich viel Kraft oder ist da wenig Kraft? Ist es, dass mein Leben läuft oder nicht läuft? Weil das wünscht sich der Vater im Himmel unbedingt für dich und für mich. Er wünscht sich das so sehr, dass wir wie diese Zeder sind oder diese immergrüne Palme. Und wenn du sagst oder wenn ich sage heute Morgen, ich blühe eigentlich gar nicht oder ich habe wenig Kraft, da ist wenig Segen in meinem Leben oder ich weiß nicht, ob da überhaupt Segen ist, Andreas, dann könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass du nicht gepflanzt bist, ja, oder dass ich nicht gepflanzt bin. Es könnte sein, dass wir unsere Wurzeln nicht tief in Jesus wirklich verwurzelt haben oder vielleicht nicht mehr. Vielleicht waren diese Wurzeln mal tief verwurzelt, aber so mit der Zeit sterben die Wurzeln ab. Ich hatte jetzt gerade, ja, sie haben mir gerade meinen ersten Zahn rausgenommen jetzt richtig. Also weiße Zähne ziehen sie ja raus oder operieren sie raus. Jetzt habe ich einen Backenzahn entfernt bekommen. Es war eine Krone drauf, also Wurzel behandelt. Und dann sagte mein Zahnarzt, okay, können wir unten die Wurzeln kappen. Da bin ich zu meinem Kieferorthopäden, Kieferchirurgen. Und ich hatte mir vorher schon gesagt, ich werde das Ding rausziehen lassen. Und dann sagt er zu mir, das ist eine gute Entscheidung, Herr Stöber. Alle Kollegen, die zu mir kommen, sagen raus mit dem Ding, weil wenn du so einen kranken Zahn im Kiefer hast, hast du immer eine Entzündung im Körper. Und diese Entzündung zieht dein ganzes Immunsystem über Jahre, also immer runter. Und er meinte, es ist gut, wenn Sie den ziehen lassen, Herr Stöber. Und da habe ich den ziehen lassen, jetzt fehlt mir ein Zahn. Und dann guckt er mich an und grinst mich an, ja, kann ich gleich schöne Implantat bei Ihnen verkaufen. Sie wissen ja, was das kostet, ne? Ich sage, ja, kann ich mir eh nicht leisten. Ich sage, machen Sie mir eine Brücke rauf, Herr Doktor. Sagt er, eine Brücke geht nicht, weil der hintere Zahn nur drei Wurzeln hat, der vordere nur eine. Statik ist schlecht. Ja, hat er mich weggeschickt. Mich zu meiner Zahnärztin. Die grinste mich auch an und sagte, ja, Herr Stöber, da machen wir mal ein schönes Implantat, ne, in den nächsten paar Jahren. Kostet richtig Geld. Ich will nur sagen, der Zahn in mir, ja, die Wurzeln sind verkümmert, die Wurzeln haben sich zurückgebildet, es hat sich eine Entzündung gebildet und sie mussten das ganze Ding eigentlich an der Seite aufmachen, aber ich habe gesagt, mache ich nicht. Und deswegen haben sie mir den rausoperiert. Und so ist es genauso, wenn wir unsere Wurzeln, die wir eigentlich in Jesus graben sollten oder vielleicht gegraben haben, wenn sie verkümmern, wenn sie sich zurückziehen und absterben oder wenn wir sie nicht tief verwurzeln, dann fällt der Zahn nämlich irgendwann aus. Er hat noch kurz vorher gewackelt, hat gesagt, mal sehen, ob der locker ist, dann muss ich ihn eh rausziehen. Aber der war fest. Hat dann trotzdem rausgenommen. Okay. Vielleicht war es mal so bei dir, vielleicht ist es aber nicht mehr so. Ich weiß es nicht. Diese Frage kannst du nur selbst beantworten. Unser Leben ist vergleichbar wie ein Samenkorn, sagt Jesus im Neuen Testament. Das Senfkorn. Ihr wisst, dieses klitzekleine Ding. Es hat ein ungeheures Potenzial. Aus dem kleinen Senfkorn, ich habe das mal mitgebracht vor ein paar Monaten, aus dem Mini-Senfkorn, was ja nur 3-4 Millimeter Durchmesser hat, wächst ein großer Senfbaum bis zu 20 Meter hoch. Und ich will einfach sagen, aus so einem kleinen Senfkorn, ja, da steckt unheimlich Potenzial drin, zu wachsen, zu blühen, Früchte zu tragen und somit sich zu multiplizieren. Aber dieses Samenkorn, dieses Senfkorn oder wenn du auch andere Körner nimmst, es trägt so viel Potenzial in sich, aber es muss gepflanzt sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich war gestern noch im Baumarkt ganz kurz und bin dann zur Gartenabteilung und habe diese Tüten gesucht. Meine Mama hatte die früher in der Schublade und meine Oma in der Küche und auch im HW-Raum oder in der Werkbank bei meinem Papa. So Tüten, wo so Samenkörner drin liegen. Kennt ihr die? Weiß ich nicht. Die Frauen kennen die wahrscheinlich. Ich habe die immer nur gesehen von Weitem. Und dann bin ich dahin gestern und sage zu der Frau, ich möchte gerne so eine Samentüte haben für morgen. Dann guckt sie mich ganz traurig an und sagt, wissen Sie eigentlich, wir haben Herbst. Ich sage, ja, die kriegen Sie erst im Februar nächstes Jahr wieder. Gehen Sie mal zur Kasse, da gibt es Meisenknödel und Futter für die Tiere, für die Vögel im Winter. Aber Samenkörner habe ich nicht mehr. Dann bin ich ganz traurig rausgedackelt. Und ich will einfach nur sagen, ich habe die Tüte jetzt nicht dabei. Rosi hatte eine zu Hause, aber haben wir vergessen. Ich will einfach nur sagen, diese Tüte mit den Samenkörnern, wenn ich sie aus der Schublade rausgezogen habe, ich habe sie hochgehalten, gewackelt, ich habe es gehört, da sind ganz viele Körner drin. Und da waren tolle Bilder drauf, irgendwelche Blumen oder Gurken oder Tomaten oder was auch immer. Und ich will nur sagen, solange du sie nicht rausnimmst, bleiben sie ganz traurig allein in der Tüte. Solange du sie nicht rausnimmst und in fruchtbaren Boden setzt, pflanzt, bewässerst, abwartest, passiert gar nichts. Wenn es nicht gepflanzt wird, wenn diese Samen nicht gepflanzt werden, können sie niemals ihr Potenzial entfalten. Und genauso gilt das für dein und für mein Leben. Gott hat so viel Potenzial in dich hineingelegt. Das Leben ist mehr als nur Essen, Schlafen, Arbeiten, Aufstehen, Essen, Schlafen, Arbeiten, ab und zu in den Urlaub fahren, was ja mittlerweile auch ganz schwierig ist, und dann von vorne. Gott hat dich gemacht, damit du wächst. Gott hat dich gemacht, damit du Frucht trägst. Gott hat dich gemacht, damit du dich multiplizierst und für viele Menschen ein Segen bist. Es beginnt alles damit, dass wir gepflanzt sind. Und um zu blühen, müssen wir erstmal gepflanzt werden. Und es heißt, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Ich will einfach sagen, das Samenkorn hat so viel Potenzial. Aber ich sage es nochmal, es muss gepflanzt werden. Wie gesagt, Jesus beschreibt dieses Gleichnis im Neuen Testament. Ich sage es nochmal ganz kurz nur. Matthäus 13. Er erklärt das erst den Menschen, dieses Gleichnis, diese Geschichte, und anschließend erklärt er das seinen Jüngern, um zu verdeutlichen, was er meint. Er beschreibt diese Geschichte, dieses Gleichnis vom Seemann. Er sagt, wisst ihr, da sind Menschen, die hören die Botschaft von Jesus, aber das Problem ist, dass dieser Samen auf die Straße, auf den Weg fällt, auf die Asphaltstraße, auf die Bundesstraße, auf die Autobahn. Da kommt der Wind und weht die Samen wieder weg. Er sagt, bei solchen Menschen ist es so, dass der Teufel kommt und ihnen sofort das Wort Gottes wieder aus den Herzen reißt. Er sagt, andere Menschen, die sind so, da fällt dieser Samen auf felsigen Boden. Und sie hören die Botschaft von Gott, sie nehmen sie auch an, sie freuen sich und sind begeistert. Aber das Problem ist, sie entwickeln keine Wurzeln, sie haben keine Wurzeln. Und deshalb ist das nicht Bestand, hat das nicht Bestand. Wenn dann Probleme, Anfechtungen, Schwierigkeiten kommen oder sie verfolgt werden, wenden sie sich von Gott ab. Das sind die zweiten. Und das dritte, sagt Jesus, dann gibt es Menschen, die hören das Wort Gottes, die Botschaft, und es ist so, als wenn der Same in die Dorn oder unter das Dorngestrüpp fällt. Und es überwuchert den Boden. Ist das richtig? Ja. Genau. Und es überwuchert den Boden. Und die Sorgen des Alltags und die Verlockungen und der Reichtum und unser Leben, was wir eigentlich so, was unser alter Mensch haben möchte, überwuchern das. Und ja, wir fallen zurück. Und es entsteht keine Frucht. Und dann gibt es in Matthäus 13, Vers 23, sagt er, dann gibt es Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf die die Saat fällt. Sie hören die Botschaft, sie hören von Jesus, sie verstehen, was Gott für ihr Leben möchte. Und ihr seht es hier unten rechts, es ist ein fruchtbarer Acker, er ist vorbereitet. Die Samen, die da ausgesät werden, hineingesät werden, maschinell, was ich von Hand früher, sie werden aufgehen, sie werden Frucht bringen. Und Jesus sagt, bei den Menschen ist es so, sie werden 30, 60, 100-fach Frucht bringen. Und die Frage ist, wer von diesen Menschen oder wer wird blühen? Derjenige oder diejenigen, die gepflanzt werden, die gepflanzt sind in diesem Ackerboden, die gepflanzt sind, nur dort kann dieser Same aufgehen. Nur wenn wir richtig gepflanzt sind. Einfach nur in die Gemeinde zu gehen, ist nicht das Gleiche, wie gepflanzt zu sein. Vielleicht hast du dir schon mal folgende Frage gestellt. Ich habe sie mir auch schon mal gestellt, ganz ehrlich. Kennst du das? Die Frage kommt zu Hause auf. Sag mal, irgendwie ist das Mikro hier. Sag mal, gehen wir Sonntag in den Gottesdienst? Kennst du diese Frage? Sag mal, gehen wir Sonntag in den Gottesdienst? Vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, oder deine Frau hat dir diese Frage gestellt, oder du als Mann hast dir die Frage gestellt. Sag mal, gehen wir Sonntag in den Gottesdienst? Also die ganze Woche ist schon so voll. Am Freitagabend kommt Meyers zu Besuch. Und ach so, am Samstag bin ich ja beim Verein, da müssen wir alles winterfest machen. Und abends gehe ich mit den Kumpeln, ja jetzt im Moment nicht so, aber gehe ich abends Fußball gucken. Und sag mal, Schatz, was denkst du, sollen wir Sonntag in die Gemeinde gehen? Ich sage dir heute Morgen, die Frage ist völlig falsch, die Frage ist völlig blödsinnig. Weil wenn du Jesus nachfolgst, dann ist die Gemeinde nicht ein Ort, den du besuchst, sondern die Gemeinde ist, wer du bist. Du bist nämlich ein Teil der Gemeinde. Du bist ein Teil des Leibes Christi. Ja? Die Gemeinde ist deine Identität. Du bist Gemeinde oder du bist ein Teil der Gemeinde. Die Frage ist also total falsch, wenn man sagt, Schatz, wollen wir Sonntag in den Gottesdienst gehen? Das wäre das Gleiche, als wenn Rosi zu mir sagen würde oder ich zu ihr am Freitag, sag mal, Liebling, was denkst du, wollen wir ab Freitagmittag nicht die Küche einfach kalt lassen? Wir lassen sie einfach geschlossen? Ist es nicht besser, am Samstag, am Sonntag nicht in die Küche zu gehen? Eigentlich brauchen wir doch gar nichts essen, oder? Das wäre die gleiche Frage. Also am Montag bin ich auf der Arbeit und mein Kollege gibt Frühstück aus. Das reicht, wenn ich Freitagmittag was esse und das nächste Mal am Montagmorgen. Das wäre genau das Gleiche. Genauso müssen wir verstehen, dass die Gemeinde kein Ort ist, den wir einfach nur besuchen. Die Gemeinde ist, wer du bist. Du bist Gemeinde. Und du bist ein absolut wichtiger Teil in diesem Ganzen. Es ist deine Identität. Und die Quizfrage, die ihr alle wisst, aber ich stelle sie trotzdem mal. Wer von euch, ich zähle bis drei, wer von euch kennt das griechische Wort für Gemeinde im Neuen Testament? Eins, zwei, drei. Wer kennt es? Sag laut. Genau, Ekklesia, richtig. Daher haben wir auch unseren Namen. In Griechenland, wenn du in Griechenland Urlaub machst, dann findest du lauter Gemeinden, die diesen Namen in sich tragen. Ekklesia. Oder in Spanien ist es so ähnlich. Ne? Ekklesias oder so ähnlich heißt es dort. Und ich möchte sagen, das Wort Ekklesia im Urtext im Neuen Testament hat zwei Wortbedeutungen. Es setzt sich zusammen aus Ek und Kaleo. Ek, Kaleo, und das bedeutet die Herausgerufenen. Jesus hat uns aus dieser Welt herausgerufen. Wir sind zwar noch in der Welt, aber er hat uns herausgerufen, um für ihn zu leben. Und wir wissen jetzt schon, dass da oben ist unsere himmlische Heimat. Wenn wir hier von dieser Erde gehen, sind wir bei ihm. Wir leben noch in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Das heißt, ja, wir sind eigentlich nur noch hier, um anderen Menschen zu sagen, hey, Jesus liebt dich und du brauchst ihn, sonst gehst du für immer verloren. Wir sind herausgerufen und dieses Wort Ekklesia, die Herausgerufenen, Ek Kaleo, es bedeutet auch Zusammenkunft, Zusammenkunft, Versammlung, Menschen, die zusammenkommen. Jesus sagt in Matthäus 16, 18 zu Petrus, er sagt Folgendes, er sagt, von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und er sagt, und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Alle Mächte der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden, sagt Jesus. Und was meint Jesus hier, als er sagt, auf diesen Felsen, auf dich will ich meine Gemeinde bauen? Jesus meinte doch niemals eine Gemeinde als Gebäude oder ein Gebäude als Gemeinde. Er meinte, Menschen werden gerettet werden. Menschen werden zu Jüngern werden. Und die Gemeinde, meine Gemeinde wird aus unterschiedlichen Menschen bestehen. Das meint Jesus damit. Und du kannst dir gerne zu Hause Predigten bei Bibel-TV anschauen, im Radio anhören, im Digitalradio, über YouTube reinziehen oder einen Podcast anmachen. Hey, das kannst du gerne machen. Aber das ist noch lange nicht das Gleiche, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns versammeln und hier das Wort Gottes hören und Gemeinschaft haben. Ich sage dir, es fehlt dir etwas absolut Elementares, etwas sehr Wichtiges, wenn du nicht mit anderen Gläubigen zusammenkommst. Es mag sein, es gibt Menschen gerade jetzt, die sind krank zu Hause, sind schon lange krank, sind vielleicht älter. Okay, die können einfach nicht mehr kommen. Aber Gemeinschaft in der Gemeinde bedeutet, das sehen wir hier, es bedeutet, wir kommen zusammen. Wir kommen zusammen, erleben das in der Gemeinde, in der Kleingruppe und das ist durch nichts und nichts anderes zu ersetzen. Und ich habe überlegt, wir hatten am Freitag noch ein kleines Familientreffen bei uns. Unser Sohn, der Älteste, hat Geburtstag und ein Teil der Familie, nicht alle, kam zu uns. Und ich habe gedacht, wie blöd wäre das gewesen, wenn wir es per Zoom gemacht hätten. Wie doof wäre das gewesen, wenn wir es per Telefon gemacht hätten. Und ich sage dir, keiner hat mehr Bock auf Zoom-Meetings. Wir hatten gestern die Jahreshauptversammlung von unserem Verband und es war leider per Zoom wieder. Es wurde abgeblasen. Eigentlich sollte es vor Ort stattfinden. Es wurde abgeblasen und wir haben es dann per Zoom gemacht. Es war eine gute Zeit, aber keiner hat doch Bock auf Zoom mehr. Und deswegen, dieses Zusammenkommen ist nicht zu ersetzen, indem wir uns face-to-face, also Angesicht zu Angesicht treffen. Wir kommen zusammen, um Gott zu ehren. Wir kommen zusammen, um Gottes Wort zu hören. Wir kommen zusammen, um einander zu ermutigen und unsere Gaben zu gebrauchen. Und dann ist es so, dass wir rausgehen, gestärkt rausgehen und diese Welt verändern. Auch wenn du sagst, oh Mann, ich fühle mich aber so schwach. Ich fühle mich noch gar nicht so wie diese immergrüne Palme, wie diese Zeder. Aber ich sage dir, wir kommen nicht zusammen, um nur zu konsumieren. Und wir sind ein Teil der Zusammenkunft. Wir sind ein Teil einer Zusammenkunft, die nicht für sich selbst existiert, sondern für die Welt da draußen. Deshalb hat Jesus uns noch hier gelassen. Das ist der Grund, warum wir noch hier sind. Und es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich meine Berufung lebe oder ob ich in ein Gebäude oder in eine Veranstaltung gehe. Um das nochmal zu verdeutlichen, ich habe zwei Personen, Person A. Person A kommt hier in den Gottesdienst. Diese Person erlebt einen starken Gottesdienst. Sie hört das Wort Gottes, sie hört den Lobpreis. Sie sagt, oh, stark, die Lieder sind genau für mich. Das Wort Gottes hat mein Herz getroffen. Ich habe mich so herzlich willkommen gefühlt. Die Leute haben mich begrüßt, die haben mir einen Kaffee und Tee gegeben. Die haben mich umarmt. Ich habe Jesus wirklich erlebt. Ich habe gemerkt, wie sehr ich ihn brauche. Das ist Person A. Aber ich sage dir, Person A hat ein Problem. Person A verbindet sich nicht. Person A verbindet sich nicht mit den anderen in der Gemeinde. Sie verbindet sich nicht mit den Menschen in der Gemeinde. Sie baut keine Beziehung. Sie besucht keine Kleingruppe. Die Vision der Gemeinde sieht sie zwar, aber sie sagt, ja, okay, aber versteht das vielleicht nicht und geht weiter. Was passiert mit der Zeit? Anfangs ist diese Person total begeistert, aber mit der Zeit wird alles weniger und weniger und bröckelt weg. Und dann kommt diese Person, wie ich es vorhin sagte, nur noch an Ostern, vielleicht nur noch an Weihnachten in den Gottesdienst. Und ich sage dir, draußen toben Stürme, draußen toben die Stürme des Lebens und die Person fühlt sich alleine und ist vielleicht sogar alleine. Und anstatt zu blühen, ist sie im Verwelken und verliert die Kraft. Und wo Gott eigentlich möchte, dass diese Person wie eine starke Zeder, wie eine immergrüne Palme sein soll, erlebt diese Person Folgendes. Sie erlebt Schiffbruch in ihrem Glaubensleben, in ihrem Leben. Und diese Person ist vielleicht wahrscheinlich errettet und sie wird wahrscheinlich auch hoffentlich zu Jesus kommen. Aber dieser Person fehlt eigentlich genau das, was Gott nämlich vorbereitet hat, was wir im Psalm 92 lesen. Das, was sich der Papa so sehr wünscht. Und dann gibt es Person B. Person B ist auch hier in diesem Gottesdienst, vielleicht sogar heute Morgen, parallel zur gleichen Zeit. Person B erlebt auch einen starken Gottesdienst und sie sagt, wow, das hat zu mir gesprochen. Starke Predigt, tolle Lieder, die Menschen waren nett oder sind nett. Es war genau das, was ich brauche für mein Leben. Und es hat sogar mein Leben verändert. Ich habe was gehört, was ich umsetzen möchte. Ich habe Jesus erlebt, Dinge brechen auf. Aber mit einem Unterschied, Person B entscheidet sich, sich zu verbinden. Person B entscheidet sich, ich werde mich verbinden. Sie fängt an, Beziehungen in der Gemeinde aufzubauen. Sie fängt an, eine Kleingruppe zu besuchen. Sie geht auf andere zu. Sie lässt andere auf sich zukommen und sie beten zusammen. Person B setzt sich ein. Person B fängt an zu helfen. Person B entdeckt ihre Begabung, die Gott ihr gegeben hat und setzt ihre Fähigkeiten ein. Und Person B erlebt Folgendes. Sie sieht, dass Gott sie gebraucht. Und sie erlebt, dass sie, hey, einen Unterschied machen kann, dass sie etwas bewirken kann. Und die Person B wird gesegnet und Person B wird berührt. Und nicht nur sie, sondern auch andere Menschen werden gesegnet, berührt und verändert. Und auch diese Person würde sagen, ja, Andreas, ich bin da draußen auch manchmal alleine oder fühle mich alleine und das Leben ist nicht perfekt und die Stürme sind am Toben und Corona ist da und keine Ahnung, schwere Herausforderung, aber ich habe mich verbunden. Und die Person sagt, ich blühe, ich habe Frieden, in mir ist Leben, ich bin stark oder ich werde stark wie eine Zeder, weil ich mit Gott verbunden bin, weil ich mich mit anderen verbunden habe. Und ich glaube, das ist so wichtig in der heutigen Zeit. Ich sage euch, es wird noch heftiger werden. Also das, was wir jetzt haben, ist vielleicht schon heftig. Und du sagst, ich wünsche mir aber die Zeit vor Corona zurück. Aber ich glaube persönlich, das ist meine persönliche Meinung, dass es schlimmer werden wird, heftiger werden in dieser Welt. Und deswegen ist es wichtig, dass du gepflanzt bist in Gott und dass du verbunden bist mit anderen, mit Gläubigen. Die Person B erlebt, dass die Gemeinde ihre Familie ist. Und sie ist gepflanzt und ihre Wurzeln werden immer tiefer und tiefer, gehen immer tiefer und tiefer und werden immer stärker. So wie das erste Bild mit diesem Baum, mit diesen mächtigen Wurzeln. Okay, es gibt einen riesigen Unterschied also. Ich gehe einfach in die Gemeinde, ich gehe in ein Gebäude oder ich bin gepflanzt im Hause des Herrn. Ich sage dir heute Morgen, finde eine Gemeinde. Wenn du noch keine hast, finde eine Gemeinde und verwurzel dich tief. Im Epheser 2,19 heißt es, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Denn es heißt es, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Mach mal innerlich, äußerlich mit deinen Augen einen Kreis um gehört. Weißt du, Christsein ist nicht nur eine Frage des Glaubens, sondern eigentlich eine Frage der Zugehörigkeit, des Gehörens. Die Frage ist, zu wem gehörst du? Wo gehörst du wirklich hin? Hast du eine Familie zu Hause, wo du sagst, ich gehöre wirklich zu meiner Familie zu Hause? Oder ich gehöre zu meiner Familie, meiner irdischen Familie. Gehörst du wirklich dazu oder bist du mittlerweile weit weg von denen und hast, keine Ahnung, Streit mit denen, Stress und die sind weit weg. Und das gilt besonders auch für die Familie Gottes. Hast du diese Gemeindefamilie? Und einige von euch, nicht viele, aber vielleicht einige, müssen das heute Morgen hören, dass es Zeit wird, dass du dazugehörst. Und du musst nicht mal, ich will jetzt Werbung für uns machen, ist klar, aber du musst nicht mal Teil unserer Gemeinde werden. Es gibt in Bremen viele, viele tolle andere Gemeinden. Und es gibt großartige Gemeinden. Vielleicht sagst du, ich mag lieber Leute, die einen Pastor, der mit Anzug und Krawatte da steht vorne, oder ich mag lieber einen Chorgesang, oder ich mag das lieber so. Hey, kein Problem. Aber ich möchte dir sagen, du musst unbedingt wissen, dass du dich pflanzen lassen musst im Hause des Herrn. Du musst dich unbedingt pflanzen lassen in Gott. Ob das hier ist oder in einer anderen Gemeinde, spielt keine Rolle, aber du musst gepflanzt werden. Und ich lade dich ein. Ich lade dich ein, natürlich Teil unserer Gemeinde zu werden, unserer Familie zu werden. Und vielleicht sagst du, ja, ich war schon mal hier, einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, heute ist das sechste Mal und ich suche die perfekte Gemeinde. Und ich sage dir, du weißt es, vielleicht hast du es schon mal gehört, in dem Moment, wo du in die perfekte Gemeinde gehst, ist sie nicht mehr perfekt. Wenn du denkst, du findest die perfekte Gemeinde, in dem Moment, wo du da reingehst, ist die Gemeinde nicht mehr perfekt, weil wir alle sind doch so ein bisschen, wie hieß es früher, Bluna, oder? Wir alle sind so ein bisschen Bluna, oder jeder von uns hat doch irgendwie eine Macke, sage ich mal. Ich sage dir etwas, dem Teufel ist es völlig egal, dass du in eine Gemeinde und in eine Kirche gehst. Er wird alles daran setzen, um zu verhindern, dass du dich pflanzt oder gepflanzt wirst und Frucht bringst. Er wird alles daran setzen, dass du gepflanzt wirst und Frucht bringst. Sein Auftrag ist es nämlich, dass du isoliert bleibst für dich. Weil er weiß, dass jemand, der isoliert ist für sich und nicht gepflanzt ist, der geht kaputt am Ende. Jede Pflanze, die du isolierst, die du rausziehst und einfach nur hinlegst auf den Küchentisch, sie wird kaputt gehen, wenn sie nicht im Boden drin ist, wenn sie kein Wasser und keine Nährstoffe bekommt. Und ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst heute Schritt 4 zu besuchen. Heute haben wir Next Steps Schritt 4. Im Jeremia 17,7, da heißt es nochmal jetzt zum Schluss, Jeremia 17,7, aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mensch ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Ist das nicht stark? Dieser Mensch ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist, wie dieser Baum hinter mir. Er steht am Strand und ist trotzdem grün. Ich denke, ja, es kann natürlich auch ein Süßwassersee sein, aber trotzdem hat das Ding Blätter und ist grün. Ist das nicht stark? Es heißt hier nicht, dass der Baum keiner Hitze ausgesetzt ist, keiner Trockenheit ausgesetzt ist. Er steht inmitten der Wüste, vielleicht sogar hier in Jeremia. Er hat Umstände, Herausforderungen, dieser Baum, aber er bleibt immer grün und er trägt reichlich Frucht. Wie macht er das? Indem er seine Wurzeln tief runtergegraben hat und mit der Quelle verbunden ist. Er ist mit der Quelle verbunden. Er hat seine Wurzeln tief im Boden verankert. Und im Neuen und wie auch im Alten Testament heißt es von Gott, im Psalm 36, 10, da heißt es, du bist die Quelle. Alles Leben strömt aus dir. In deinem Licht sehen wir das wahre Licht. Es heißt schon im Alten Testament, dass Gott unsere Quelle ist. Und im Neuen Testament sagt Jesus selber, im Johannes 4, 14, er sagt, wenn du von dem Wasser trinkst, was ich dir geben werde, wirst du nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in dir zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Jesus gibt dir das lebendige Wasser. Die Frage ist nicht, ob es Probleme in deinem Leben gibt. Es wird sie immer geben und sie werden auch nicht aufhören. Und vielleicht werden sie sogar mehr werden. Die Frage ist eigentlich nur, ob wir tief verwurzelt sind in Jesus. Und die Frage ist, die ich auch mir stelle, Andreas, bist du in Jesus verwurzelt? Bist du verwurzelt im Haus des Herrn? Wenn du noch nicht mit Jesus heute Morgen verbunden bist, kein Problem, dann kannst du so, wie du bist, heute zu ihm kommen. Er sagte mich, ich bin die Quelle des Lebens. Und er sagt, wenn du zu mir kommst, werde ich dir lebendiges Wasser geben. Ich werde dir etwas geben, was deine Sehnsucht, dein Loch in dir, was du so hast, füllt. Und es gibt nichts auf der Welt, was dieses Loch in deinem Leben füllen kann, außer wenn du Jesus Christus in dein Leben aufnimmst. Und wenn er kommt und diese Quelle praktisch in dir wird und dieses lebendige Wasser fließt. Das Resultat wird Frucht sein. In Jeremia 17,8 heißt es, Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du Jesus noch nicht kennst oder wenn du ihn kennst, Jesus hat dich nicht nur von etwas gerettet, sondern Jesus hat dich für etwas gerettet. Er hat dich nicht nur von deinen Sünden errettet oder möchte dich heute Morgen nicht nur von deinen Sünden erretten, sondern er rettete dich für eine Herrlichkeit, um einen Unterschied zu machen, um etwas zu bewirken in dieser Welt. Jesus möchte, dass wir Frucht bringen, dass nach Galater 5, 22 diese Frucht des Geistes in seinem Leben hochkommt oder sichtbar wird. Es ist eine Frucht, aber sie hat Eigenschaften wie Liebe, Freude, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Sanftmut. Und ich sage dir auch, oder das denke ich auch immer so, Liebe erreicht da draußen die Menschen. Nur noch Liebe eigentlich, Gottes Liebe. Freundlichkeit und Freude brauchen die Menschen und auch wir. Und nur Liebe, Freundlichkeit, das, was hier beschrieben steht im Galater 5, 22, das erreicht die Menschen vielleicht nur noch. Und die Frage ist einfach, wie geht es uns heute? Blühe ich? Wachse ich? Mein Leben ist lange nicht perfekt. Meine Wurzeln sind vielleicht noch nicht tief genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich sage dir, trotzdem ist mein Glaube stark. Und das sind Leute, die für mich beten. Das sind Leute, die für dich beten. Und ich weiß, ich werde gebraucht. Und ich weiß, ich bin geliebt. Und ich weiß auch, ich bin Teil von etwas ganz Großem. Und ich gehe nicht in die Gemeinde, sondern ich bin ein Teil der Gemeinde. Ich bin ein Botschafter Gottes in dieser Welt. Und wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, ja, dann werden wir stärker an Gott und gehen einfach raus, um etwas zu verändern. Und ich möchte im Haus des Herrn gepflanzt sein. Ich hoffe, du auch. Ich weiß, dass du es auch willst. Vielleicht sagst du, Andi, ich habe das versucht. Ich bin schon 3, 4 Mal hier gewesen. Aber nichts hat sich verändert in meinem Leben seitdem. Ich möchte dir sagen, ein Baum muss gepflanzt werden. Wenn er gepflanzt wird, dieser Samen, braucht es Zeit, um zu wachsen. Es braucht einfach Zeit. Aber ich sage dir, wenn er gepflanzt ist und wenn er bewässert ist und wenn er Nährstoffe bekommt, dann fängt er auch an zu wachsen. Ja, deswegen sag nicht, ich bin 3 Mal gekommen, habe es nicht verstanden, ich schmeiß alles in die Ecke. Nein, bitte komm und lass dich pflanzen. Lass uns unsere Augen mal schließen. Ich möchte beten und noch ein paar Worte sagen. Lass es einfach auf dich wirken. Wenn du möchtest, kannst du mitbeten gleich. Vielleicht sagst du heute Morgen, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Und vielleicht sagst du aber heute Morgen, Andreas, irgendwie fühle ich mich noch nicht so gepflanzt. Ich weiß es nicht. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du gepflanzt bist, dann bist du es wahrscheinlich nicht. Weil eigentlich weiß man das. Und ich bete einfach, dass Gott, der Heilige Geist, heute Morgen dein und auch mein Herz bewegt und dass er uns eine Sehnsucht schenkt, dass wir sagen, ich möchte Teil einer Gemeinde, ich möchte Teil dieser Gemeinde werden. Ich möchte Teil dieser Gemeinde sein. Und du kannst einfach leise für dich weiterbeten, wenn du möchtest. Und ich bete einfach, Jesus, dieser Gemeinde fehlt etwas, wenn Menschen nicht gepflanzt sind. Und ich bitte dich so sehr, Herr, hilf deinen Leuten, hilf uns, dass wir wirklich gepflanzt sind. Hilf uns doch, Herr, dass wir wirklich tiefe Wurzeln entwickeln. Hilf uns, dass unsere Wurzeln nicht verkümmern. Und vielleicht sind ja auch Leute heute Morgen, die sagen, ich kenne Jesus gar nicht. Ich bin kein Nachfolger von Jesus. Und wie gesagt, in die Gemeinde zu gehen, ist nicht das Gleiche, wie Jesus nachzufolgen. Und du kannst sogar an Gott heute Morgen glauben und trotzdem kein Nachfolger von Jesus Christus sein. Und ich möchte dir sagen, Jesus kam, um dich zu retten und dass du ohne ihn für immer verloren gehst. Weil Jesus ist das sündlose Lamm Gottes, er ist der sündlose Sohn Gottes. Und er hat sein Leben gegeben, er ist am Kreuz für dich und mich gestorben. Und er nimmt dir deine Schuld und er vergibt dir komplett. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich möchte einfach, ja, dass du einfach heute Morgen zu Gott rufst. Du musst es nicht mal laut tun, du kannst auch leise in deinem Herzen oder flüstern. Aber dass du sagst, danke Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Jesus, ich will dir folgen. Erfülle mich mit deiner Liebe. Setze mich zum Segen für andere ein. Mein Leben ist nicht mehr mein Leben, sondern es soll dir heute, ab heute Morgen gehören. Dir, Jesus. Ich gebe dir mein Leben heute. In Jesu Namen, im Namen von Jesus Christus bete ich das. Amen. Amen.